Ich geh mir ein bisschen die Beine vertreten. Thomas hob seine dunklen Brauen. Vermutlich wunderte er sich über meine eklatante Missachtung höflicher Umgangsformen, aber wie ich ihn kannte, war er vermutlich eher beeindruckt. Er beugte sich vor, doch bevor er mir anbieten konnte, mich zu begleiten oder unsere Anstandsdame zu wecken, war ich auch schon bei der Tür und zog sie auf. Ich muss kurz alleine sein. Thomas sah mich einen Augenblick zu lange an, ehe er antwortete. »Versuch mich nicht so sehr zu vermissen, Wadsworth«, sagte er und lehnte sich dann wieder zurück. Einen flüchtigen Moment wirkte er enttäuscht, doch gleich darauf hatte er sich wieder im Griff und setzte eine verspielte Miene auf. Die Heiterkeit erreichte seine Augen jedoch nicht ganz. »Vielleicht geht das ja gar nicht, aber ich für meinen Teil vermisse mich jedenfalls immer schrecklich, wenn ich schlafe.« »Wie bitte, mein Lieber?« murmelte Mrs. Harvey und blinzelte hinter ihren Brillengläsern hervor. »Ich sagte, vielleicht zählen wir lieber Schafe.« »Bin ich schon wieder eingeschlafen?« Ich nutzte die Ablenkung, schloss die Tür hinter mir und ballte die Fäuste um meine Röcke. Ich wollte nicht, dass Thomas meinen Gesichtsausdruck las, da ich meine Züge in seiner Gegenwart noch nicht ausreichend unter Kontrolle hatte. Also schritt ich den schmalen Gang in Richtung Speisewagen entlang, wobei ich die grandiose Ausstattung kaum zur Kenntnis nahm. Ohne Anstandsdame konnte ich nicht so lange fortbleiben, doch ich hatte eine Pause gebraucht. Auch wenn ich tatsächlich bloß vor meinen eigenen Gedanken und Sorgen floh. Letzte Woche hatte ich meine Cousine Liza in unserem Haus die Treppe heraufkommen sehen. Durchaus kein ungewöhnlicher Anblick, nur dass Liza bereits Wochen zuvor auf ihren Landsitz zurückgekehrt war. Einige Tage danach war sogar etwas noch Beunruhigenderes passiert, als ich überzeugt gewesen war, eine der Leichen im Laboratorium meines Onkels hätte mir den Kopf zugedreht und den vorwurfsvollen, starren Blick auf mein Skalpell gerichtet, während ihr Maden aus dem Mund quollen. Ein Blinzeln und schon war alles wieder so gewesen, wie es sein sollte. Ich hatte mehrere medizinische Fachbücher mit auf die Reise genommen, bisher aber keine Möglichkeit gehabt, über meine Symptome zu recherchieren, da Thomas mich offen unter Beobachtung hielt. Seiner Meinung nach musste ich mich meiner Trauer stellen, doch ich war noch nicht bereit, diese Wunde wieder aufzureißen. Irgendwann vielleicht. Ein paar Abteile weiter glitt eine Tür auf, was mich in die Gegenwart zurückholte. Ein außergewöhnlich gut frisierter junger Mann trat aus dem Abteil und schritt rasch den Gang hinunter. Sein dunkelgrauer Anzug war teuer gewesen, was an der Weise offensichtlich wurde, wie sich der Stoff um seine breiten Schultern schmiegte. Als er einen Silberkamm aus seiner Anzugtasche holte, hätte ich beinahe aufgeschluchzt. Etwas in mir zog sich so schmerzhaft zusammen, dass meine Knie fast einknickten. Das konnte nicht sein. Er war vor Wochen bei diesem schrecklichen Unfall gestorben. Mein Verstand sagte mir, dass es unmöglich er sein konnte, der da mit seinem perfekt frisierten Haar und der dazu passenden Kleidung vor mir herging. Trotzdem weigerte sich mein Herz zuzuhören. Ich packte meine cremeweißen Röcke und rannte los. Die Art, wie er sich bewegte, hätte ich überall erkannt. Die Wissenschaft konnte die Macht der Liebe oder Hoffnung nicht erklären. Dafür gab es keine Formeln oder Ableitungen, ganz gleich, was Thomas über Wissenschaft und Menschlichkeit behauptete. Der Mann tippte sich an den Hut, als er an einigen Passagieren vorbeikam, die sich gerade zum Tee hingesetzt hatten. Während ich ihm hinterher eilte, nahm ich nur am Rande wahr, dass sie mich mit offenem Mund anstarrten. Mein Zylinder war verrutscht und saß leicht schief. Der Mann näherte sich dem Zigarrenraum und blieb kurz stehen, um die schwere Tür zwischen den Waggons zu öffnen. Rauch waberte aus dem Abteil dahinter, gemischt mit einem eisigen Luftstoß. Der Geruch war so beißend, dass mein Magen rebellierte. Ich streckte den Arm aus und zog den Mann zu mir herum, drauf und dran ihm schluchzend um den Hals zu fallen. Die Geschehnisse des vergangenen Monats waren lediglich ein Albtraum gewesen. Mein Bruder...
Domnischwara?
Tränen stachen mir in den Augen. Die Frisur und die Kleidung gehörten nicht zu demjenigen, an den ich gedacht hatte. Ich wischte mir die erste Träne fort, die mir über die Wange lief, ohne darauf zu achten, ob ich dabei den Kohlstrich verwischte, den ich mir neuerdings um die Augen malte. Er hob einen Spazierstock mit einem Schlangenkopf und wechselte ihn von einer Hand in die andere. Ein Kamm war nirgends zu sehen. Allmählich verlor ich die Verbindung zur Realität. Ich wich langsam zurück, wobei das leise Geplauder aus dem Waggon hinter uns in mein Bewusstsein drang. Das Klirren der Teetassen, die verschiedenen Akzente der Weltreisenden, all das schwoll nach und nach zu einem Crescendo in meiner Brust an. Die Panik machte mir das Atmen schwerer als das Korsett, das meine Rippen einschnürte. Ich keuchte und versuchte, genug Luft zu bekommen, um meine flatternden Nerven zu beruhigen. Das Klirren und Lachen wurde zu einem schrillen Kreischen, von dem ich mir fast wünschte, es könnte das Wummern meines rasenden Pulses ersticken. Mir wurde schlecht. »Ist alles in Ordnung, Domnischwara? Sie scheinen...« Ich lachte, und es kümmerte mich nicht, dass er erschrocken über meinen plötzlichen Ausbruch vor mir zurückwich. Oh, wenn es tatsächlich so etwas wie eine höhere Macht gab, dann machte sie sich gerade über mich lustig. Endlich begriff ich, dass Domnischwara einfach Miss bedeuten musste. Dieser Mann war nicht einmal Engländer. Er sprach Rumänisch. Und sein Haar war nicht goldblond, sondern hellbraun. »Scuse«, murmelte ich. Dann zwang ich mich dazu, mein hysterisches Lachen einzustellen und neigte knapp den Kopf. »Ich hab sie mit jemandem verwechselt.« Bevor ich mich noch mehr blamieren konnte, nickte ich ihm zu und kehrte eilig zu meinem Abteil zurück. Ich hielt den Kopf gesenkt und ignorierte das Getuschel und Gekicher um mich herum, auch wenn ich es trotzdem hörte. Ehe ich Thomas gegenübertrat, musste ich mich ein wenig sammeln. Ich hatte sein ständig besorgtes Stirnrunzeln bemerkt, die Sorgfalt, mit der er mich neckte oder ärgerte, und ich wusste genau, was er da tat. Nach allem, was meine Familie hatte durchstehen müssen, hätte mich jeder andere Gentleman wie eine zerbrechliche Porzellanpuppe behandelt. Oder wie eine Puppe, die bereits zerbrochen und daher nutzlos war. Thomas war jedoch nicht wie andere junge Männer. Viel zu früh stand ich wieder vor meinem eigenen Abteil und straffte die Schultern. Es war an der Zeit, die kühle Miene einer Wissenschaftlerin aufzusetzen. Meine Tränen waren getrocknet und mein Herz glich einer geballten Faust in meiner Brust. Ich atmete tief ein und aus. Jack the Ripper würde niemals zurückkehren. Das war eine unumstößliche Tatsache. In diesem Zug lauerten keine Serienmörder. Noch eine Tatsache. Der Herbst des Schreckens hatte im vergangenen Monat ein Ende gefunden. Und sehr wahrscheinlich jagten auch keine Wölfe hinter dem Orient Express her. Wenn ich nicht aufpasste, würde ich als nächstes auch noch daran glauben, dass Dracula zurückgekehrt war. Ich gestattete mir einen weiteren tiefen Atemzug, bevor ich die Abteiltür öffnete und alle Gedanken an unsterbliche Grafen aus meinem Kopf verbannte.